Werbung.
Warum gibt es eigentlich eine Quote für Importarzneimittel? Ganz einfach, sie entlastet unser Gesundheitssystem und hilft, Kosten zu sparen. Denn Importarzneimittel sind oft günstiger. Die Importquote ist ein gesetzlich festgelegtes Einsparziel für Apotheken. Mindestens 2% des Umsatzes sollen durch importierte Medikamente erzielt werden. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Immer mal wieder kommt es ja hier bei der Dosis Wissen vor, dass wir von einer gewissen Selbstbetroffenheit berichten, ob das jetzt ich bin oder Dennis. Aber heute geht es mal um ein Thema, davon bin ich noch nicht betroffen, aber sagen wir mal so, ich merke mir das auf jeden Fall schon mal für später, was das Ergebnis der Studie ist, die wir uns heute vorgenommen haben.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, herzlich willkommen bei Ne Dosis Wissen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr immer werktags schon ab 6 in der Früh und mit einem Thema in ganz kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 17. Juli.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und wir sprechen über Harninkontinenz. Und zwar weibliche Harninkontinenz. Und dann auch noch die spezifische Frage, was ist dann da jetzt die bessere Therapie? Botox oder Band? Dazu hat es nämlich jetzt gerade eine neue Studie gehabt. Erschienen ist die am 5.5. im JAMA. Das könnt ihr natürlich auch alles in unseren Shownotes nochmal nachvollziehen. Da habt ihr den Link hinterlegt. Und wir haben uns mit Thomas Fink über diese Studie unterhalten. Er ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und leitender Oberarzt der Gynäkologie und Leiter des Beckenbodenzentrums in Berlin-Lichtenberg. Holt euch also den ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Und warum denke ich, dass das eventuell später auch mein Thema werden könnte? Naja, in Deutschland sagt man berichten, so haben wir es gefunden, 15% der Frauen von einer Harninkontinenz. Warum umschwurbel ich das so ein bisschen schwammig? Weil insgesamt von einer deutlich höheren Dunkelziffer ausgegangen wird. Denn natürlich ist das Thema schambehaftet. Und warum könnte ich mich später dazu zählen? Naja, wenn man Kinder geboren hat, dann ist die ganze Sache noch mal eine Nummer schärfer. Es gibt sehr viele unterschiedliche Formen der Harninkontinenz, die auch dementsprechend unterschiedlich behandelt werden. In der Leitlinie sind insgesamt 8 erwähnt und dann auch noch Spezialformen obendrauf. Aber zu den häufigsten gehören sicherlich die Belastungsinkontinenz und da horchen bestimmt einige Hörerinnen, die ebenfalls Kinder bekommen haben, auf. Das kann nämlich direkt nach der Geburt, wenn der Beckenboden quasi sich völlig verabschiedet hatte, durchaus vorkommen und dann auch wieder weggehen mit ordentlich Training. Also immer schön an die Beckenbodenmuskulatur denken. Das geht jetzt allerdings auch raus an beide Geschlechter. Belastungsinkontinenz auf jeden Fall, Urinverlust bei körperlicher Anstrengung. Das heißt also Husten, Niesen, Lachen, Trampolinspringen, das sind so die Klassiker. Muss man ja dann mit kleinen Kindern durchaus mal öfter und man hat nicht immer sofort Zeit, auf die Toilette zu gehen. Und dann kommen wir auch ziemlich schnell zur Dranginkontinenz. Das ist dann der Harnverlust mit starkem Harndrang. Und wenn es richtig blöd läuft, dann hat man so eine Mischinkontinenz. Das heißt also, man hat sowohl Symptome einer Belastungs- als auch einer Dranginkontinenz, ja, so verteilt. Es gibt diverseste konservative Verfahren zur Behandlung dieser Mischinkontinenz. Dazu gehören Verhaltenstherapie, Beckenbodenmuskeltraining, bestimmte Medikationen. Aber wenn das alles nichts mehr hilft, dann kommt man zu invasiveren medikamentösen Behandlungen. Warum sage ich invasiv? Dazu kommen wir gleich. Oder eben zu den operativen Verfahren. Operativ, ganz klar, kennt ihr vielleicht sogar schon mal gehört, die Band- oder Schlingen-OP. Dabei wird entweder aus synthetischem Material oder sogar körpereigenem Material unter der Harnröhre oder Harnblase so ein Band rumgeschlungen, um die Harnröhre rum, um diese zu unterstützen und zu stabilisieren. Und was ist jetzt das invasive medikamentöse Verfahren? Naja, dass bei dem die Medikation, das Botulinumtoxin A, in den Detrusormuskel der Harnblase hinein injiziert wird. Dieser Muskel steuert natürlich die Blasenentleerung, wissen wir alle. Warum macht das Sinn, dass man den lähmt? Das Botox reduziert die übermäßige Muskelaktivität, die da häufig den Harndrang und auch den unkontrollierten Urinverlust macht. Und eigentlich schaut man sich immer an, okay, was überwiegt? Ist es eher Belastung? Dann empfiehlt man tendenziell eher die operative Therapie mit der Schlinge. Überwiegt die Dranginkontinenz, dann wird tendenziell eher das Botulinumtoxin A verschrieben. Aber es ist relativ unklar, welches Verfahren die Symptome einer Mischharninkontinenz, wenn ich also beide Problematiken habe, am stärksten verbessert und auch welche Behandlung am besten geeignet ist, als die erste zu starten, also als Erstlinientherapie verwendet zu werden, da ziemlich viele Patientinnen dann am Ende doch beide Behandlungen in Anspruch nehmen. Das weiß man auch. Das hat also versucht, die Studie so ein bisschen zu beantworten, beziehungsweise das war die Motivation dahinter. Durchgeführt, wie schon gesagt, in den USA, multizentrisch, randomisiert, kontrollierte Überlegenheitsstudie. An 7 verschiedenen Standorten wurden die Frauen rekrutiert zwischen Juli 2020 und Dezember 2023. Und insgesamt nahmen mehr als 100 Frauen ab dem 21. Lebensjahr teil. An der Stelle einmal kurz schon erwähnt, 100 finde ich jetzt nicht so fürchterlich viel. Wenn wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen, dass zumindest in Deutschland wahrscheinlich 15% der Frauen betroffen sind, ein bisschen mehr hätten es gerne sein dürfen, finde ich jetzt. Gut, die hatten alle einen moderaten bis starken Leidensdruck durch eben eine nachgewiesenermaßen gemischte Harninkontinenz, die nicht auf konservative Maßnahmen wie eben das Beckenbodentraining oder andere Medikamente angesprochen hat. Und dann wurden diese Teilnehmerinnen der Studie eben nach dem Zufallsprinzip einer Therapie zugelost, entweder das Onabotulinumtoxin A, die Injektion oder die Band-OP. Nach 6 bis 12 Monaten durfte auch noch mal eine weitere Maßnahme wahrgenommen werden. Also wenn die Therapie nicht geholfen hatte, nicht angeschlagen hatte, dann war eben eine nochmalige möglich. Und dabei war auch das Crossover, das heißt also der Wechsel zur anderen Methode, machbar oder eben integriert in diese Studie. Und alle, die sich für die Injektion entschieden hatten und da schon Probleme hatten, durften auch schon früher, also nach 3 Monaten, eine weitere Botulinumtoxin-Injektion erhalten. Warum das interessant ist, dazu kommen wir später nochmal. Jetzt erstmal ganz konkret zu den Ergebnissen. In beiden Gruppen zeigte sich eine signifikante Besserung der Beschwerden nach 6 Monaten. Und da gab es auch keinen statistisch signifikanten Unterschied. Das heißt, beide Therapien waren quasi gleich gut. Bei den sekundären Ergebnissen war es so, dass die Beschwerden bei einer körperlichen Belastung, also bei der Belastungsinkontinenz, sich deutlich stärker besserten in der Gruppe mit der Bandoperation. Die Drangsymptome verbesserten sich ähnlich in beiden Gruppen, da gab es keinen Unterschied. Und nach 12 Monaten musste man aber auch sagen, fast jede dritte, die eine Schlinge bekommen hatte, bekam dann zusätzlich noch Botox. Und jede 7. der Botox-Gruppe bekam im Nachhinein dann eine Schlinge. Das heißt, also da gab es schon einige, die das Crossover betrieben haben. Komplikationen bei beiden Methoden insgesamt ziemlich gering. Und was sagt jetzt unser Experte dazu? Er sagte erstmal positiv, will er bewerten hier, das ist ein praxisnahes Design. Nach 6 Monaten war eine Überkreuztherapie möglich. Das, sagt er, entspricht sehr gut der klinischen Realität. Er kennt das also. Die Studie hat aber in seinen Augen auch einige Limitationen. Was waren die? Zum einen sagte er, das ist ein ziemlich kurzer Beobachtungszeitraum. Wenn man sich das anguckt, die Nachbeobachtung von nur 6 Monaten limitiert da tatsächlich die Aussagekraft in Bezug auf die Langzeitinfekte. Warum? Und jetzt ist das Wichtige mit dem Botox. Jetzt lässt schon das Botox nach. Deshalb durften die auch nach 3 Monaten schon nachspritzen. In den ersten 6 Monaten kann sich da schon wieder was tun. Das hält kaum ein Jahr lang. Das heißt, längerfristig könnte also eher das Band helfen. Aber das haben wir natürlich so nicht gesehen. Dann sagte er, es fehlt ihm einfach eine Placebo-Gruppe. Und es gab auch keine Subgruppenanalyse. Das heißt also keine differenzierte Betrachtung der dominanten Inkontinenz Komponente, das war einfach nicht da. Auch was eigentlich zum Beispiel die Drangursache war, ob das jetzt idiopathisch war oder eine Blasenhalsinsuffizienz, also da wird es jetzt sehr spezifisch bei der Inkontinenz, auch das fehlte ihm in dieser Studie. Das wäre aber für ihn eine wichtige Information zur Interpretation der Ergebnisse gewesen. Aber er sagte auch, besonders positiv ist auf jeden Fall, dass die Studie zeigt, dass man sowohl mit der einen als auch mit der anderen Therapie beginnen kann. Nichtsdestotrotz sagte er, es ist nicht egal, welches Verfahren als erstes gewählt wird. Das sollte nicht beliebig sein. Es wurde in seinen Augen eher bestätigt, dass die Belastungshahn-Inkontinenzkomponente, sehr schönes Wort, durch die mechanische Unterstützung der Harnröhre, also mittels OP, besser adressiert wurde als durch Botulinumtoxin A. Grundsätzlich blieb also für den Experten in seinen Augen bestehen, es bleibt eine individualisierte Therapieentscheidung. Es muss sehr gut im Aufklärungsgespräch darüber gesprochen werden, dass die Wirkdauer der Botulinumtoxintherapie in der Regel unter ein Jahr lang hält. Das heißt also, da muss ich schneller wieder auffrischen. Und dementsprechend sollte man dann im Gespräch dezidiert klären, was kommt denn für die einzelne Person, die da vor mir sitzt, wirklich in Frage. Das war's also mit der Dosis Wissen für heute. Ich hoffe, ihr habt, wie ich auch, einiges mitgenommen für jetzt oder für die Zukunft. Und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne Sterne da, wo das möglich ist.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.